möchte gerne aus dem Kolosserbrief einige Verse lesen, und zwar aus dem dritten Kapitel, Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Es geht dann noch weiter bis 17, aber ich beschränke mich jetzt einmal auf diese Verse. Dort heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenen ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen wurden, seid in einem Leib und seid dankbar. Und das geht dann noch weiter, seid das Wort Christi wohne reichlich in euch, lehrt euch in aller Weisheit, singt mit Psalmen, Lied, alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus, das gehört noch dazu, aber es ist einfach zu lange, dieser ganze Text. Ihr Lieben, da sind wenige Verse, in dem ist eine ganze geballte Ladung. Man kann das nur so sagen, eine geballte Ladung an Anweisungen, die Paulus hier gibt, dem Leib Christi, also den Jüngern Jesu. Und als Kennzeichen dafür, was das Leben eines Jüngers ausmacht, wie das Wesen von Jünger Jesu sein soll, was ihre Haltungen ausmachen, aus denen heraus sie agieren und reagieren. Und das ist ja nur eine Zusammenfassung von vielem mehr, was wir sonst aus dem Neuen Testament können. Eine Fülle von Anweisungen an uns. Und ihr Lieben, es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir erfassen und verstehen, dass diese Anweisungen in einem bestimmten Zusammenhang stehen. Und wenn wir diese Weisungen, die wir da hören, nicht aus dem Zusammenhang heraus, aus dem Hintergrund dessen, aus dem Rahmen, in dem sie hineingestellt sind, verstehen, verstehen wir sie falsch. Und darum ist es so wichtig, diesen Hintergrund auch sich bewusst zu machen. Paulus geht aus, das ist jetzt der Hintergrund, den ich ein bisschen schildern möchte, den auch in den Versen davor und auch in anderen Passagen seiner Briefe ja ausführlich erläutert. Er geht aus von einem Satz, der so lautet, wenn jemand in Christus ist, also wenn jemand sein Leben Jesus übergeben hat, wenn jemand Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, und jetzt kommt die entscheidende Sache, dann ist Altes vergangen und Neues ist geworden. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass bei Christen, dass also bei Menschen, die Jesus aufgenommen haben, grundsätzlich, ganz fundamental grundsätzlich sich etwas geändert hat. Und diese Änderung, die eingetreten ist, durch ein übernatürliches Werk Gottes in uns, befähigt uns, diese Dinge zu tun, die hier sind. Und darum redet Paulus, macht er eine große Unterscheidung bei Christen, indem er sagt, da gibt es den alten Menschen und da gibt es den neuen Menschen. Der alte Mensch, das ist der, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir geboren sind, so wie wir aufgezogen sind, so wie wir in dieser Welt leben. Das ist der alte Mensch, der geprägt ist von unseren Gewohnheiten, der geprägt ist von unserer Sünde. Der alte Mensch ist der, das sündige, verfallene Mensch. Und wir können gar nicht anders als sündigen. Und nun gibt es den neuen Menschen. Und der neue Mensch, Das ist ein nicht von uns selbst geschaffener Mensch, sondern das ist ein Mensch, den Gott selber geschaffen hat. Und Paulus führt das so aus, dass er sagt, als Jesus am Kreuz starb, da hat Gott nicht nur unsere Sünden auf ihn geworfen, so dass uns vergeben ist, sondern da ist viel mehr geschehen. Paulus sagt, da sind wir auch gekreuzigt worden. Also mein alter Mensch, so wie ich so auf die Welt gekommen bin und wie ich gelebt habe vor meiner Bekehrung, der von der Sünde geprägte Mensch, der ist auch mit Jesus gekreuzigt worden. Und mit Jesus gestorben. Römer 6. Darauf beruht die Taufe. Und das heißt, dieser alte Mensch ist mit Jesus gekreuzigt worden. Meine ganze Sündhaftigkeit, dass ich ein Sünder bin und deswegen sündige. Und dass es gekreuzigt wurde, das heißt, dass dieser alte Mensch, das ist jetzt wichtig, er wurde entmachtet, nicht aufgelöst. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt ihn noch. Er kann sich immer noch regen. Aber am Kreuz, in Jesus, nur in Jesus, ist er entmachtet. Er hat seine zwanghafte Kraft, uns zum Sündigen zu verleiten, verloren. Er kann uns immer noch zur Sünde verleiten und wenn wir dem nachgeben, tun wir es auch. Aber wir müssen nicht mehr. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und dieses Alte, vergangen, was vergangen ist, heißt, dass das Alte, der alte Mensch seine Macht verloren hat. Und als Jesus auferstanden ist, sagt Paulus in Römer 6, da sind wir mit ihm auferstanden. So wie wir mit ihm gekreuzigt worden sind, sind wir auch mit ihm auferstanden. Und so wie Jesus zu neuem Leben erstanden ist, deswegen schenkt er nun denen, die ihn aufnehmen, neues Leben. Also wenn wir Jesus aufnehmen, dann haben wir in Jesus, der in uns lebt, die Entmachtung des alten Menschen und wir haben ein neues Leben bekommen. Etwas vollkommen Neues, das wir nicht produziert haben. Das wir nicht geschaffen haben. Das wir auch gar nicht schaffen können. Sondern, dass wir, weil es in uns nun Einzug gehalten hat, können wir daraus schöpfen? Müssen wir es in Anspruch nehmen? Müssen wir ihm Raum geben, herauslassen? Und alles, was da steht, ihr Lieben, gehört alles zum neuen Menschen und nicht zum alten. Alles, was da steht, gehört zum neuen Menschen, ist ein Teil des neuen Menschen. Und das können wir aus dem alten Menschen gar nicht tun. Alles, was da steht, das können wir nicht, sondern das können wir nur mehr und mehr, wenn der neue Mensch sich in uns entfaltet. Er ist schon da. In Jesus hat er schon sozusagen begonnen. Und das ist das Fantastische des Evangeliums. Paulus redet also, man sagt von einem Indikativ und einem Imperativ. Indikativ heißt, es ist schon geschehen. Und Paulus sagt, weil dein alter Mensch gestorben ist, kannst du jetzt der Sünde widerstehen. Vorher konntest du gar nicht. Also aus dem Indikativ kommt ein Imperativ. Weil dein alter Mensch entmachtet ist, weil die Sünde entmachtet ist, deswegen widerstehe. Du kannst jetzt erst widerstehen. Das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Das ist der Imperativ. Da müssen wir etwas tun. Aber aus der Kraft, die Jesus in uns gebracht hat, indem er das Alte entmachtet hat. Ich muss nicht mehr sündigen, sondern ich kann der Sünde widerstehen. Deswegen sagt Paulus, widersteht der Sünde. Deswegen sagt er viele Dinge über den alten Menschen, und zwar in einem Zusammenhang eines Bildes, das er mehrfach verwendet. Aus dieser Wahrheit heraus verwendet Paulus das Bild von Kleidern und sagt, der alte Mensch ist ein altes Kleid, der neue Mensch ist ein neues Kleid. Und darum sagt er, zieht das alte Kleid aus. Zieht den alten Menschen aus. Ihr könnt ihn ausziehen, weil er schon entmachtet ist.
Und jetzt zieht den neuen Menschen an, das neue Kleid an. Das könnt ihr, weil es schon in euch angelegt ist durch Jesus. Es ist nicht so in der Hosentasche. Sondern ist, weil Jesus in uns lebt, durch den Heiligen Geist, ist er in uns. Deswegen können wir nun das Neue, und das Neue ist das, was dem Wesen Jesu entspricht. Und alle diese Dinge, die wir da gelesen haben, sind Dinge, die dem Wesen Jesu entsprechen, nicht dem alten Menschen. Und deswegen, weil sie dem Wesen Jesu entsprechen, können wir sie gar nicht von uns aus tun. Ja, wir können aus dem alten Menschen ein bisschen etwas tun von dem. Aber niemals so, wie Jesus es möchte. Zuerst macht er uns neu und dann sagt er so, jetzt lebt in dem. Die Sünde ist entmachtet, daher wieder strebt ihr jetzt. Ihr habt ein neues Leben bekommen, darum lebt jetzt in dem neuen Leben. Ergreift es. Bittet den Geist Gottes, dass er dieses Leben in euch freisetzt. Das ist unsere Aufgabe, das geschieht nicht automatisch. Der neue Mensch übernimmt uns nicht so, dass wir sagen, ja, jetzt sind wir nur ein neuer Mensch und jetzt werden wir nur mehr dem Wesen Jesu entsprechend denken, reden, handeln. Nein, sondern Paulus sagt, zieht ihn an, den neuen Menschen. Ergreift das, was in euch angelegt ist, schaut auf das. Nicht auf den alten Menschen, sondern was Jesus in euch deponiert hat, hineingebracht hat, mitgebracht hat, wie er eingezogen ist. Und macht Raum dafür. Betet, Heiliger Geist, setzt das frei. Diese Liebe, dieses Erbarmen, diese Demut und was auch immer jetzt dann an Dingen folgt. Setze du das frei. Es geht darum, dass wir unser ganzes Leben lang diesem neuen Menschen Raum geben und lernen, mehr und mehr aus dem neuen Leben zu Menschen zu leben. Und noch einmal, wir können diese Dinge nur aus dem neuen Menschen. Es ist hoffnungslos, wenn das eine Anforderung an unseren alten Menschen ist. Da verzweifeln wir alle, das können wir nicht. Aber deswegen, weil wir es nicht können, können wir uns auch nicht ausreden und sagen, ja, das schaffe ich sowieso nie. Natürlich können wir es schaffen, mehr und mehr, wenn wir lernen, aus dem neuen Menschen zu leben. Versteht ihr, das alles ist steht im Zusammenhang dessen, dass Paulus sagt, zieht den neuen Menschen an. Deswegen die ersten Worte, zieht an. Da redet er von diesem neuen Menschen. Konzentriert euch auf das, was er sozusagen hervorgebracht hat, Jesus in euch, und dann wird es sozusagen auch in diesem Sinne geschehen. Also noch einmal, zuerst tut Jesus etwas in uns und dann bringt er in uns durch das, was er geschaffen hat. Der neue Mensch ist eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ich kann das gar nicht genug oft betonen, weil ich selber das im Alltag auch oft vergesse. Ich kann nicht dem Willen Jesus entsprechen, wenn nicht ich aus dem neuen Menschen schöpfe. Wenn ich es aus dem alten Menschen heraus versuche, und das merke ich oft gar nicht, dass ich das gar nicht so unterscheide oft, dann scheitere ich. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis des Lebens im Geist, wo Paulus das in verschiedenen Bildern, er sagt zum Beispiel, der natürliche Mensch und der geistliche Mensch, der alte Mensch, der neue Mensch, das Leben im Fleisch, das Leben im Geist, sind alles dieselben Bilder. Da ist eine Unterscheidung in uns. Und wenn Jesus möchte, dass unser Leben geheiligt wird, das heißt, dass wir dem Wesen Jesu ähnlicher werden, dann können wir das nur deswegen, weil uns Jesus schon dieses neue Leben geschenkt hat. Es ist ein Indikativ, es ist schon geschehen. Aber das, was da jetzt geschehen ist, wirkt sich nicht automatisch aus, ohne unser Zutun. Sondern wir müssen es jetzt anziehen. Wir müssen es herauslassen. Wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen den Geist Gottes bitten, dass er das hervorruft. Und wir müssen so in der Nähe, in der Verbindung mit Jesus leben, dass das herausquillt, was er in uns schon angelegt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Durch diese Verbindung mit ihm wächst diese Frucht, dieses Neue. Und das, was da herauswächst, das ist sein Saft, das ist nicht mein Können. Also, alle diese Anforderungen, die hier stehen, werden im Zusammenhang mit dem Reden von dem neuen Menschen zu neuen Befähigungen. Das ist etwas anderes wie eine Anforderung. Die Anforderungen überfordern mich an meinen alten Menschen. Den neuen Menschen ist eine Art von Befähigung durch den Heiligen Geist, dass wir tun können, was wir ohne ihn nicht tun können. Lesen wir das alles jetzt unter diesem Gesichtspunkt. Verstehen wir alle diese Anweisungen des Neuen Testamentes unter diesem Gesichtspunkt? Zieht an! Und ihr Lieben, was damit natürlich auch hier jetzt in besonderer Weise gemeint ist, ist hier, dass wir Haltungen anziehen sollen. Das neue Leben kennzeichnet sich durch komplett neue Haltungen, die dem alten Menschen nicht eigen sind, sondern nur dem neuen Menschen. Wir müssen sie entdecken, wir müssen das erkennen, dazu hilft uns das Wort Gottes. Und sagt, ja, das ist schon in euch. Aber nun lasst es heraus, gebt ihm Raum. Gebt dem Heiligen Geist die Möglichkeit, es freizusetzen. Es muss gehoben werden, freigesetzt werden, wachsen in uns, wie eine Frucht. Beginnt ganz klein, wird immer mehr und immer mehr, wenn wir nur dem Geist in entsprechender Weise Raum geben. Es hat also mit Haltungen zu tun. Und ihr Lieben, wenn wir sehen, die Haltungen, um die es hier geht, nehmen wir das erste hier. Zählt nun an, als die Auserwählten Gottes, als Heiligen Geliebte, auch das ist ein eigenes Thema, dann heißt es, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind alles Haltungen. Aus denen heraus Taten folgen. Und das Wort herzlich im Griechischen steht dort, man kann es am besten so übersetzen, zieht an das Herz des Erbarmens. Das Herz der Güte, der Demut, der Milde, der Langmut. Es geht ums Herz. Ihr Lieben, mit dem Herzen ist immer gemeint der ganze Mensch. Nicht ein Teil nur, aber er beschreibt den Menschen in seiner tiefsten Innerlichkeit. Das geht bis ins Innerste hinein. Das Herz ist das absolute Zentrum. Wenn vom Herzen die Rede ist, dann meint die Bibel immer etwas, was uns total erfüllen soll. Bis ins Herz hinein, bis ins Tiefste hinein, bis in unsere Haltungen hinein, bis in unsere Motive hinein, bis in unsere geheimsten Gedanken. Die Gedanken gehören zum Herzen. Aus dem Herzen kommen die Gedanken. So oder so. Damit meint immer das Innerste. Und ihr Lieben, damit beschreibt der Apostel Paulus die Erfüllung einer Verheißung, die schon im Alten Testament geschrieben ist. Im Alten Testament wird ja in Jeremia 31 und Hesekiel 36 das erste Mal von dem neuen Bund, den Gott mit dem Volke Israel geschlossen hat und in dem wir auch mit hineingekommen sind. Und der neue Bund besteht darin, wie es dort heißt, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Das Herz ist das Zentrum. Da ist sozusagen das Böse auch angesiedelt. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an und alle diese Dinge. Ein Bild, das Herz natürlich, für das Innerste, im Innersten, da im Innersten drinnen. Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. So heißt es in Hesekiel 36. Und der Apostel Paulus greift das auf, auch an anderen Stellen, und beschreibt nun den neuen Menschen, das, was durch die Erlösung geschehen ist, auf die schon hingewiesen wird bei dieser Verheißung, dass der Messias kommen wird und uns ein neues Herz schenkt. Jetzt ist es geschehen, durch den Tod Jesu, durch die Auferstehung, durch die Ausgießung des Geistes, dass der Geist Gottes jetzt in unserem Herzen eine Herzensveränderung stattfindet. Ein neues Herz. Also das heißt, eine neue Befähigung in unserem Leben. Und ihr Lieben, nur deswegen, und ich sage das noch einmal so deutlich, nur deswegen können wir anfangen, diese Dinge zu erfüllen. Und deswegen müssen wir uns, um das überhaupt zu erfüllen, immer uns wieder auf dieses neue Herz, auf diesen neuen Geist, auf die Befähigung, die vom Geist Gottes kommt, stützen. Und dazu Weichen legen, dass das mehr und mehr und mehr und mehr hervorkommt. Wir können es nicht aus dem alten Menschen heraus. Ich sage das deswegen so betont, weil ich glaube, dass das eines der größten Geheimnisse im Leben eines Menschen ist, dass wir das anfangen zu erfassen. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Anweisungen in der Bibel es gibt für uns als Christen, dann sage ich, da fange ich gar nicht an. Das schaffe ich nie, 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 nie. Bin ich restlos überfordert. Aber das ist nicht Evangelium. Das ist Vernichtung. Aber deswegen Evangelium, weil Gott etwas geschaffen hat zuerst in uns, das uns nun befähigt, Stück für Stück für Stück. Es fängt klein an. Es muss wachsen. Das Reich Gottes ist immer etwas, was auf Wachstum ausgerichtet ist. Ein kleines Samenkorn. Und es wird größer und wird größer. Und wir werden mehr und mehr hineintauchen in die Tiefe dieser Aussagen hier. Mehr und mehr, wenn wir das in Anspruch nehmen, wenn wir das durch den Heiligen Geist erbitten und wenn wir das dann auch in unserem Leben hervorrufen lassen. Also Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, lauter Haltungen, aus denen heraus wir leben. Jetzt könnte man über jeden einzelnen Begriff eine Predigt halten. Das lasse ich jetzt natürlich. Ich möchte den 13. Vers ganz besonders hervorheben. Ich kann eben nur immer so ausschnitthaft, möchte ich, einzelne Dinge hervorrufen. Weil ich glaube, dass dieser 13. Vers einer der zentralsten Verse ist, die es überhaupt gibt, und zwar im Zusammenhang damit, dass hier Dinge, etwas ausgesprochen wird, was tatsächlich zu dem, meiner Ansicht nach, ich sage das jetzt von meiner Ansicht nach, zu den fundamentalsten und wichtigsten Haltungen gehört, die es gibt im Christenleben. Vergebt einander. Und das zweite, ertragt einander. Das nicht schön? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bewusst gelesen habt, dass Paulus sagt, ertragt einander. Da steckt was dahinter. Vergebt einander. Und dann sagt er, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ihr Lieben, Vergebung ist meiner Ansicht nach, ich sage das jetzt von mir so, die Nummer eins in den Haltungen, die Jesus in uns hervorbringen möchte. Warum? Weil das Zentrum des Evangeliums ist. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er gestorben. Um uns zu vergeben. Warum? Die Sünde ist immer etwas Personales. Auch wenn sie sachlich ist. Also wenn ich irgendein Gebot übertrete, ein sachliches, ist es trotzdem aus der Sicht Gottes etwas Personales. Das heißt, wenn ich eine Sache übertrete, die Gott nicht gefällt, tue ich ihm weh. Dann kann ich nicht sagen, na gut, ich habe gelogen, na, muss ich halt die Lüge abstellen. Nein, mit der Lüge habe ich einer Person wehgetan. Wenn ich jemanden etwas stehle, dann kann ich nicht sagen, na gut, ich habe jetzt da einen Gegenstand genommen und damit hat sich, und das war nicht in Ordnung, sondern eine sachliche Angelegenheit. Nein, ich habe dem anderen wehgetan. Das ist die Sünde, die personale Dimension. Und darum sagt Jesus, das Entscheidende ist, dass ihr einander vergebt. Das heißt, dass die Gemeinschaft der Gläubigen eine Gemeinschaft von versöhnten Beziehungen ist. Die Beziehungen sind das Entscheidende. Die versöhnte Beziehung zu ihm und die versöhnte Beziehung untereinander. Das sind Dinge, die absolut zusammengehören. Und deswegen ist die Vergebung, das Einandervergeben, von allergrößter Bedeutung. Ihr Lieben, das ist, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig dieses vergebende Herz ist. Und ihr Lieben, wenn man an die Vergebung denkt, dann kommt man sehr schnell drauf, wenn man das so im Leben überdenkt, wie das so im eigenen Leben funktioniert, dass das ein Problem ist. Also ich kenne niemanden, der
wer mir zu mir gesagt hat, einmal, ich habe noch nie ein Problem gehabt mit Vergebung. Sondern das ist oft das größte Problem. Zum Beispiel ist es ein Problem im Zusammenhang mit der Häufigkeit von Vergebung. Ihr kennt diese herrliche Begegnung zwischen Jesus und dem Petrus und wo Petrus den Jesus fragt, Herr, genügt es, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe? Und damit meint er ja wahrscheinlich 7-mal demselben Bruder an einem Tag. Nicht verschiedenen. Und Jesus sagt erstaunlich, nein, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und das ist ein Wortspiel, das zum Ausdruck bringt, unaufhörlich. Ihr Lieben, die Vergebung, die Jesus meint, ist eine unaufhörliche Vergebung bis an unser Lebensende. Ohne Ende. So wie Jesus uns unaufhörlich vergibt. Und da muss ich sagen, da ist mein alter Mensch bald am Ende. Ihr Lieben, wenn's, also ein Beispiel, gerade wenn es um die Häufigkeit geht. Schaut einmal, es gibt doch fast bei jedem Menschen, gibt es in unserem Umfeld Menschen, die uns ununterbrochen nerven. Und das sind meistens Menschen, die ich nicht einmal im Leben treffe, sondern ununterbrochen heißt ja, ich bin dauernd mit denen zusammen. Aber die sind so, dass sie mich ununterbrochen nerven. Also ich müsste eigentlich jede Stunde oder alle 3 Stunden oder jeden Tag oder so weiter, müsste ich dauernd ihnen vergeben. Die beleidigen mich ständig, die stehen ständig im Crash mit mir. Die haben irgendetwas gegen mich, sie klagen mich an, sie machen mich nieder, immer wenn ich mit ihnen zusammentreffe. Und das hört nicht auf, sie ändern sich nicht. Und die lieben und dann vergebe ich und vergebe ich und vergebe ich und irgendwann mal sagt mein alter Mensch, jetzt reicht's. Der alte Mensch, der kann nicht. Der alte Mensch kann nicht unaufhörlich vergeben, versteht ihr? Er kann einfach nicht. Deswegen kann dieses Gebot, vergebt einander, niemals aus dem alten Menschen heraus erfüllt werden. Da brauche ich diesen neuen Menschen in mir und dass ich mich darauf beziehe, dass ich ihn anspreche und sage, Jesus, du siehst, wie mich der nervt. Und schon wieder. Ich kann ihm nicht vergeben. Aber in deiner Kraft will ich ihm vergeben. Das macht den Unterschied. Und wenn wir das ständig und ständig und ständig so tun, wird verständlich, was Vergebung ist. Vergebung ist nicht eine Frage meines Könnens, sondern es ist eine Frage meiner Entscheidung, ob ich mich dafür entscheide, dem neuen Menschen, der in mir ist, Raum zu geben. Niemand kann sagen, ich kann nicht vergeben. Und viele Menschen sagen es aber, auch Christen. Ich verstehe sie, das ist jetzt nicht eine Anklage, weil das sind oft ganz schwere Dinge im Hintergrund, die man jetzt nicht leicht reden kann. Aber ihr Lieben, wir müssen uns dazu führen, dass wir sagen, in dir ist angelegt, durch Jesus, der in dir ist, eine Quelle von Vergebung, die nie versiegt. Diese Quelle musst du anzapfen. Und wenn du es von mir aus mit Zähneknirschen sagst und überhaupt kein Gefühl dabei hast, wenn du jetzt dem anderen vergibst, aber wenn du das Neue in Anspruch nimmst, Herr, in deiner Kraft, ich will jetzt vergeben, dann gilt das vor Jesus. Und Jesus freut sich. Und die Schuld ist wirklich, dass auch diesem anderen Menschen vergeben. Ihr Lieben, das ist eine von größter Bedeutung, so eine Art von Vergebung, die wir in Anspruch nehmen müssen, von Jesus her. Das Ganze wird noch verstärkt. Dadurch, dass Jesus und auch Paulus das nochmal begründet. Das ist gerade wenn es um die Vergebung geht, bringt das die Bibel immer wieder ins Spiel. Nämlich, sie sagt, vergib, weil Jesus hat dir auch vergeben. Und Jesus hat nicht gesagt, so, bis zu deinem 55. Lebensjahr vergib ich, dann reicht's. Oder sonst etwas, versteht ihr? Weil Jesus vergeben hat. Du meine Güte, wie oft habe ich Jesus um Vergebung gebeten und es ist ihm immer noch nicht fad.
Und immer noch nicht sagt er, ja, jetzt reicht es endlich. Jetzt kann ich dir nicht mehr vergeben. Das ist zu viel. Du nervst mich. Ihr Lieben, diese Vergebung ist etwas, was darin begründet ist, dass Jesus sagt, ich vergebe dir und deswegen sollst du aus meiner Kraft heraus dem anderen vergeben. Und dann verschärft Jesus noch. Und er sagt in Matthäus 5 im Zusammenhang mit dem Vater Unser, da geht es ja auch um diese Bitte um Vergebung, so wie wir vergeben unseren Schuldigern und so weiter. Da sagt er dann am Ende, das gehört dann nicht mehr zum Vater Unser, aber der nächste Satz, wenn ihr einem anderen Menschen vergebt, dann wird euch auch vergeben. Und jetzt kommt's. Wenn ihr aber nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben. Jetzt bekommt das Ganze noch einmal eine andere Dringlichkeit. Dieses vergebt einander. Aber auch diese Freude, ich muss es ja nicht aus meiner Kraft tun, weil sonst wäre ich verloren, absolut verloren. Aber Jesus gibt diese Befähigung. Und das ist so von größter Bedeutung, ihr Lieben, wenn ihr einander nicht vergebt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Denkt an dieses Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, wo Jesus dasselbe erzählt von einem König, der seinen Knecht zu sich ruft, der eine unglaublich hohe Schuld hat und er bittet um Gnade, dass er ihn nicht in den Kerker schmeißt und der König vergibt ihm die komplette Schuld. Und dann geht der Knecht hinaus und findet einen anderen Knecht, der ihm eine Bagatelle schuldig ist. Und er verlangt von ihm, dass er sie zurückzahlt und er fällt auf die Knie und sagt, ich kann nicht, sei gnädig mit mir. Aber der, dem gerade so viel vergeben wurde, sagt zu seinem Unterknecht, wenn du mir das nicht bezahlst, dann schmeiße ich dich und deine Kinder ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und das melden dann die anderen, die das sehen, dem König und er ruft ihn zu sich und sagt, was machst du da? Ich habe dir alle Schuld vergeben, weil du mich darum gebeten hast. Und du bist nicht bereit, deinem Mitknecht die Schuld zu vergeben und dann werft ihr ihn ins Gefängnis. Ihr Lieben, das ist dramatisch. Mit der Vergebung dürfen wir nicht spielen. Aber sie ist nicht ein Damoklesschwert, sondern wir haben ja die Befähigung zur Vergebung in uns und müssen wir sie nehmen. Wir nehmen sie oft zu wenig. Wir lassen oft zu sehr, wenn an uns gesündigt wurde, wenn uns jemand beleidigt hat oder was auch immer. Wir lassen das so lange in unserem Herzen immer rumoren, bis Bitterkeit daraus wird, statt dass wir schnell die Kraft der Vergebung, die im neuen Menschen liegt, in Anspruch nehmen und sagen, ich will ihm vergeben in der Kraft Jesu und wenn ich gar nichts dabei spüre. Vergebung ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Hat mit meinem Willen zu tun. Gebe ich meinem, der Wille kann meinem alten Menschen Raum geben oder kann dem neuen Menschen Raum geben. Wenn ich dem alten Menschen Raum gehe, dann grolle ich und werde bitter und sage dann einmal, na, ich kann diesem Menschen sein ganzes Leben lang nicht mehr vergeben. Nun, ihr Lieben, die Folge davon, und das ist interessant, wenn wir das sozusagen weiter ausdehnen, dann heißt das, wenn wir in der Lage sind, einem Menschen, der uns ständig nervt, ständig vergeben, dann lernen wir es in der Kraft Jesu, ihn zu ertragen. Das ist gemeint. Ertragen müssen wir die eine Last für uns sind, ja? Das heißt ja das Wort ertragen. Die, mit denen wir ganz liebevoll vereinigt sind und alles okay ist, müssen wir nicht ertragen. Aber ertragen müssen wir die, die uns ununterbrochen ein Dorn im Fleisch sind. Die uns immer wir zusammenkommen, sie uns niedermachen und so weiter und so fort. Wenn wir es schaffen, aus dem neuen Menschen heraus, diesem Menschen wirklich zu vergeben in der Kraft Jesu, dann können wir ihn ertragen und ein deutsches Wort dafür heißt auch aushalten. Und ihr Lieben, diese Menschen, die so einen Stachel sind in uns, die uns so ständig nerven, Das können Arbeitskollegen sein, Nachbarn, Ehepartner, Kinder, alles Mögliche. Na, bei euch natürlich nicht, das ist klar. Ihr Lieben, das ist tagtägliches Brot. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, eines der stärksten Befähigungen, die Gott uns im Leib Christi gibt, ist, dass wir einander ertragen, obwohl wir so unmöglich sind. Wirklich. Einander ertragen heißt, positiv mit ihm zusammenzuleben, ohne die Gemeinschaft zu kappen. Ertragen ist, ich wende mich ihm neu zu, obwohl er mich ständig irgendwie behandelt. Ertragen heißt, dass wir die Gemeinschaft mit ihm nicht auflösen, sondern dass wir zusammenbleiben mit ihm. Und deswegen sagt Paulus als nächstes in diesem Text, über allem zieht an das Band der Liebe. Und nun schaut, das Ertragen, das meint jetzt nicht, dass ich dem, der mir ständig sozusagen ein Dorn im Fleisch ist, dass ich ständig zu dem hingehe und ihn umarme und Bussi Bussi und lauter Liebesgefühle habe, die kann ich gar nicht haben. Ja? Das hat mit dem gar nichts zu tun. Also das Ertragen ist kein Widerspruch zur Liebe, denn die Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Die Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Ich kann jemand lieben, auch wenn ich kein liebendes Gefühl miteinander habe. Die Tatsache, dass ich jemanden ertrage im positiven Sinn, weil ich ihm vergeben habe, ist eine Form der Liebe. Und das müssen Gemeinden lernen, das müssen Ehen lernen, das müssen Familien lernen, einander zu ertragen, jetzt im positiven Sinne. Auch wenn der andere mir eine Last ist oder es Leute in der Gemeinde gibt, die mir immer eine Last sind, wenn man so schön sagt, ja. Aber wir trennen uns nicht von ihnen. Wir bleiben zusammen mit ihnen. Und ihr Lieben, das ist so schön beschrieben hier, indem Paulus sagt, dass die Liebe zieht an, die Liebe, wieder dieses Kleid, ja, etwas, was uns vorgegeben ist, denn sie ist ein Band. Das ist so schön ausgedrückt. Die Funktion der Liebe ist, dass es die Menschen zusammenbindet, so wie ein Gürtel die Kleider zusammenbindet. Und zusammenhält. Dass sie nicht auseinanderfallen. Die Funktion der Liebe ist, dass sie uns zusammenhält. Dass wir einander ertragen, obwohl wir unerträglich sind. Ja, so von unserem, wenn der alte Mensch so durchbricht in uns. Das ist eine Form von Liebe, dass wir zusammenbleiben. Dass wir durch diese Liebe, die schlingt ein Band über uns und drängt uns mehr und mehr zusammen, enger zusammen, zueinander gewandt. Die Schuld, die treibt uns auseinander, die Unversöhnlichkeit. Die Vergebung, die lässt es zu, dass die Liebe uns zusammendrängt, zusammenführt, ein Band um uns schlingt. Das ist Liebe. Es ist die Liebe Christi, heißt es hier. Und ihr Lieben, die Liebe Christi, na, vielleicht noch dieses, da heißt es, dieses Band der Vollkommenheit. Was heißt vollkommen? Das Wort vollkommen im Griechischen heißt ganz machen. In dem Wort vollkommen, im Griechen steht das Wort Telos drinnen und Telos heißt Ziel. Etwas zum Ziel bringen. Eine Gemeinschaft von Jüngern kommt dann zum Ziel, wenn das Band der Liebe um sie geschlungen ist. Und das heißt, sie halten zusammen. Egal was da gerade los ist, ja. Auch an Schwierigkeiten und Problemen. Natürlich ist es wichtig, dass wir sie ausräumen. Aber manchmal haben wir schwer miteinander. Und trotzdem halten wir zusammen. Trotzdem lassen wir uns zusammenbinden. Und das macht den Leib Christi ganz. Das bringt ihn zum Ziel. Eine Gemeinschaft, die in Einheit zusammengebunden ist. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und darf ich noch etwas sagen zur Liebe? Liebe ist sicherlich eines der meist missverstandensten Worte, die es überhaupt gibt. Nun, Liebe, darf ich versuche es einmal ganz einfach zu sagen, so wie es sich mir eröffnet hat. Ja? Ich glaube, dass das Zentrum, also die Basis dessen, was die Liebe meint, folgendes ist. Die Liebe Jesu zu den Menschen hat worin ihren Anker, ihren Boden. Ich würde es einmal jetzt persönlich so ausdrücken. Ich glaube, dass der Punkt, warum Jesus uns so liebt, ist, dass jeder von uns unglaublich kostbar ist in seinen Augen. Wir sind so kostbar, dass er den höchsten Preis für uns bezahlt. Das hätte er nicht getan, wenn wir nicht so kostbar wären. Mit dem Wort kostbar drücken wir etwas ganz Gewaltiges aus. Ihr Lieben, wenn du und du und du in den Augen Jesu kostbar ist, dann muss der Nächste auch für mich kostbar sein. Das heißt, wenn ich einen anderen liebe, dann heißt das, ich sehe in ihm einen, der so kostbar ist, dass Jesus für ihn gestorben ist. Das ist Liebe. Da muss ich gar kein Gefühl haben. Versteht ihr, das gilt auch für den, der mir gerade das Schlimmste antut, sage ich einmal jetzt im extremsten Fall. Liebe heißt, ich sehe in ihm, das ist eine Entscheidung, das ist eine Haltung, das ist nicht ein Gefühl. Ich sehe in ihm einen, für den auch Jesus gestorben ist, so kostbar, obwohl er so unmöglich ist. Er ist trotzdem von Jesus geliebt, er hat für ihn bezahlt, so wie für mich. Und diese Liebe Jesus heißt ja auch, wir sollen die Liebe Jesu sozusagen, an verschiedenen Stellen heißt es auch so, die Liebe Jesu anziehen. Es ist nicht meine Liebe. Meine Liebe ist abhängig von, wie der andere sich verhält. Die menschliche Liebe, die natürliche. Aber die Liebe Jesu geht aus von der Kostbarkeit jedes einzelnen Menschen. Und ihr Lieben, da muss ich schauen, wenn jetzt jemand mir gegenüber ist, der ganz anders ist als liebenswert. Und ich stehe jetzt vor dem Gebot, du sollst ihn lieben. Dann heißt das, dass ich mir bewusst mache in meinem Herzen, dass dieser Mensch, der gerade so grauslich ist zu mir, auch von Jesus geliebt ist. Das ist eine Haltungsfrage, das ist ein Erkenntnisfrage, das ist nicht ein Gefühl. Meine Gefühle können genau das Gegenteil sein jetzt gerade. Das ist der Unterschied zwischen alten und neuen Menschen. Und wir haben immer die Entscheidung, geben wir dem alten Menschen Raum, dann hasse ich ihn. Gebe ich dem neuen Menschen Raum, dann sage ich, Herr, mit meinen Gefühlen hasse ich diesen Menschen, aber ich will ihn nicht hassen. Und in deiner Kraft und in deiner Autorität will ich ihn als einen kostbaren Menschen sehen. Segne ihn. Das ist eine Form von Liebe, auch wenn ich alles in mir sich umdreht. Und das sind ganz praktische Dinge im Leben. Vielleicht nicht immer in dieser Ausdehnung, in dieser Größe, aber das ist etwas, was sozusagen ganz, ganz wichtig ist. Okay, ihr Lieben, noch ganz kurz zu den letzten beiden. Das mache ich jetzt noch ganz kurz. Und zwar, es heißt hier, das muss ich noch. Kennt das Hohelied der Liebe? 1. Korinther 13. Wenn ihr das Hohelied der Liebe lest und wie die Liebe beschrieben wird, das ist eben diese Liebe des neuen Menschen. Wenn man das tun möchte, was im Hohelied der Liebe ist, und das aus eigener Kraft tun möchte, dann habe ich Ehre. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und ihr merkt dann auch, wenn diese Liebe beschrieben wird, dass Paulus hier keine Gefühle beschreibt, sondern Haltungen. Das ist was anderes wie Gefühl. Liebe ist eine Haltung, ist eine Entscheidung, ist eine Sichtweise. Nicht ein Gefühl. Das Gefühl kann sich ändern. Es ist schön, wenn das Gefühl dazukommt. Das ist auch wichtig, ja? Aber wie kann auch lieben, wenn das Gefühl nicht da ist? Die Liebe, wie es dort heißt, ja, ist geduldig, sagt Paulus. Na, mit wem muss ich denn geduldig sein? Na, der, mit dem ich ein Problem habe, ja? Also nicht, es sind ja genau die beschrieben in diesem Text. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe erträgt alles. Merkt ihr, das ist genau dasselbe, was Paulus hier schreibt. Die Liebe erträgt den anderen, hält ihn aus. Versteht ihr, das ist nicht Bussi-Bussi, das ist Aushalten. Das ist die Liebe, das ist nicht eine, ein Gefühl, das mich übermannt. Dann heißt es, die Liebe rechnet das Böse dem Bösen nicht zu, dem anderen nicht zu. Also wenn der böse ist zu mir, also ist immer der gemeint, bei der Liebe als Beispiel in diesem, der eben was gegen mich hat. Es ist nicht diese überdrüber Liebe, diese romantische, sondern es ist die schwere Liebe, wenn ich so sagen darf. Die beschreibt Paulus hier, die hält alles aus. Sie hofft alles. Sie hofft auch für den es keine Hoffnung mehr gibt menschlich. Ich würde ihn als hoffnungslos bezeichnen, den anderen, ja, der mir da dauernd irgendwie. Und die Liebe verschafft eine Haltung in mir, dass ich auch diesem eine Hoffnung von Jesus her zubillige und sage, da gibt's Hoffnung, nicht umgekehrt. Dann rede ich auch anders über den. Ihr Lieben, dann merkt ihr, da ist so viel zu lernen, so viel in uns hervorzubringen. Und dasselbe gilt auch für das, was jetzt dann als letztes noch steht, vielleicht der Vers 15, ja, wo es heißt, und der Friede Christi regiere eure Herzen. Habt wieder das Herz. Wenn Jesus, wenn die Bibel vom Zentrum, vom Innersten spricht, spricht sie immer vom Herz. Das ist das Wichtigste, das Herz. Das wird oft vergessen. Man redet von Leib, Seele, Geist, aber nicht vom Herz. Das Herz ist das Zentrum. Dort will Gott ein neues Herz schaffen. Und das heißt nicht einen Teil in uns, sondern unser Innerstes. Es geht bis ins Innerste hinein. Da bleibt nichts übrig. Alles ist damit. Und der Friede Christi, regiere eure Herzen. Natürlich, ihr Lieben, der Friede, und das ist jetzt auch wichtig, ist ein Grundzustand. Das ist so wie das Fundament in einer Beziehung. Zwischen Gott und mir ist ein Friedenszustand durch das Blut Jesu. Er hat mich versöhnt. Und nun, aus diesem Grundzustand, wenn ich den angenommen habe, weil Jesus in mir liebt, kann uns niemand herausreißen. Kein Mensch und keine Macht. Niemand kann uns da herausreißen. Und das ist deswegen wichtig, weil Jesus sagt nämlich andererseits, ich bin nicht in die Welt gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Aber jetzt spricht er von etwas anderem. Und das müssen wir jetzt miteinander verbinden. Er sagt, wenn ich in die Welt komme, wenn ich das Licht in diese Welt trage, dann komme ich in die Finsternis. Und jetzt entsteht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf ist in uns. Und dieser Kampf ist in unseren Familien, in unseren Ehen. Wenn einer zum Glauben kommt und der andere nicht, na, dann ist ein Kampf. Dann ist Unfriede, nicht Friede. Und der Feind, der versucht sozusagen ständig gegen uns, die eben in den Frieden Gottes gekommen sind, zu wirken und bekämpft uns ständig durch Menschen oder durch Situationen. Da ist Kampf, da ist nicht Friede. Aber das ist kein Widerspruch zu dem Frieden, den Gott uns schenken möchte. Denn auch wenn wir äußerlich im Kampf stehen, auch wenn wir äußerlich im Unfrieden sind, in unserer eigenen Ehe, weil der andere Partner etwas dagegen hat, dass wir gläubig sind. Und das ist immer Unfriede. Und ich kann da nicht ändern, so leicht. Auch wenn wir in diesem Unfrieden leben, werden wir nicht aus dem Frieden Jesu herausgeholt. Wenn das die Basis ist, das ist gemeint. Der Friede Christi, regiere. Regiere auch in Situationen, wo ihr in dieser Welt im Unfrieden leben müsst. Trotzdem könnt ihr im Frieden leben. Und das Letzte, seid dankbar. Das klingt so wie ein Anhängsel. Sagt ja, Dankbarkeit auch noch dazu. Das ist aber nicht, natürlich nicht so gemeint, weil wir wissen aus anderen Stellen, dass da viel über die Dankbarkeit gesagt wird. Und auch da, ihr Lieben, wieder nur das eine. Das ist nicht ein Appell an unsere natürlichen Menschen. Absolut nicht. Das kann ich nicht. Der natürliche Mensch, also der sündige Mensch, ja, der alte Mensch, der handelt so, wenn ich einen Grund habe, dankbar zu sein, weil mir jemand was geschenkt hat oder freundlich ist oder was Schönes passiert ist, dann bin ich dankbar. Aber wenn mir etwas Negatives geschieht, wenn mir Unrecht geschieht oder etwas, was ich nicht verstehe, dann ist die Dankbarkeit weg. Das ist der natürliche Mensch. Der kann nicht anders, das ist so. Der ist immer abhängig von den Umständen. Der natürliche Mensch macht sich immer abhängig von dem, wie es heute gerade in unserem Leben ist. Der neue Mensch, das ist das Schöne, der kann immer dankbar sein. Deswegen sagt Paulus an einer anderen Stelle, sei dankbar in allen Dingen. Das meint nicht, sei dankbar für alle Dinge. Dass wir jetzt auch für alles Negative dankbar sind. Herr, gib noch mehr Negatives. Ich bin dankbar für dich. Das ist nicht gemeint, ja? Sondern Paulus meint, sei dankbar in allen Dingen. Das heißt, auch wenn es gerade ganz schlecht ist in meinem Leben und das oder jenes passiert und ich nicht einmal verstehe, warum es passiert, dann haben wir trotzdem in uns diesen neuen Menschen, der uns hineinruft in die Dankbarkeit, in allem Leid, in aller Not, weil diese Dankbarkeit beruht nicht auf den Umständen, sondern auf der Gewissheit, mich kann nichts aus der Hand Jesu reißen. Auch das Schlimmste nicht. Und deswegen habe ich jederzeit Grund zum Dank. Nichts kann mich aus der Hand Jesu reißen. Und dann sagt Paulus noch dazu, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Ihr Lieben, das sind Gewissheiten, die sind im neuen Menschen angesiedelt, nicht im alten. Aus dem neuen Menschen müssen wir die herausnehmen. Ich muss das auch viel mehr tun, weil ich lasse mich oft so übermannen vom alten Menschen wieder, ja? Deswegen ist das so wichtig. Ihr habt den neuen Menschen, deswegen zieht ihn an, mehr und mehr und mehr und mehr. Ihr müsst ihn nicht produzieren, ihr braucht nur abheben von dem Konto, das dort ist. Aber tut es mit ganzem Herzen, konzentriert euch auf das und sagt nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das lässt Jesus nicht gelten, weil er hat durch seine Auferstehung neues Leben geschaffen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir sind so sehr auf dich angewiesen und wir merken das mehr und mehr, wenn wir dein Wort studieren, wie du uns das auch bewusst machen möchtest. Und Herr, da sind so viele Dinge in dem, was wir gelesen haben, auch heute in deinem Wort, die wir mehr und mehr buchstabieren müssen. Das ist nicht etwas, was wir auf einmal erfassen und dann haben wir es. Herr, ich bitte dich, lass uns einen Weg gehen in der Gemeinschaft mit deinem Heiligen Geist, der uns lehrt, wie der neue Mensch mehr und mehr in uns Raum gewinnen kann. Wir möchten das. Und hilf uns, dass der Heilige Geist uns dazu auch immer wieder ermutigt, uns zu entscheiden, dass wir selber eine Entscheidung treffen für den neuen Menschen. Und Herr, wir wollen erleben, wie du kommst durch deinen Heiligen Geist und all das anfängst freizusetzen, was du als Befähigung in uns gegeben hast. Herr, wir möchten Menschen sein, die einen vergebenden Lebensstil haben. Herr, wir möchten solche Menschen sein, die es lernen, einander zu ertragen. Wir möchten Menschen sein, die ständig aus deiner Liebe heraus ein Ja haben, auch zu den Menschen, die gar nicht liebenswert sind in unseren Augen. Herr, das sind so viele Wunder, die du geschickt. Das ist das Eigentliche, was du hervorrufen möchtest. Neue Menschen, ein neues Herz. Das ist das Zentrum der Erlösung. Neue Menschen. Und wir möchten mehr und mehr darin hineinwachsen. Und danken dir, dass du uns diesen neuen Menschen geschenkt hast. Amen.